Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wie zeigt man im Dokumentarfilm, wie ein Mensch das eigene Sterben erlebt? Wie zeigt man eine Idee, eine Gesellschaftstheorie wie den mittlerweile berüchtigten Neoliberalismus? Und wie bildet man die virtuelle Welt eines Computerspiels ab, wenn man mehr sehen möchte als die sogenannte Benutzeroberfläche? Drei sehr unterschiedliche Filmemacher haben in Nyon drei sehr unterschiedliche Filme präsentiert. Aber allen dreien ist es gelungen, etwas zu dokumentieren, das man nicht wirklich zeigen kann. Der Schweizer Peter Lierchti folgt mit The Sound of Insects, dem Sterbetagebuch eines Selbstmörders. Der Kanadier Richard Brouillette lässt in L'Encerclement, die Umzingelung, passionierte Denkerinnen und Denker über den Neoliberalismus reden, 160 unglaublich spannende Minuten lang. Und der Holländer Jos de Puyter schaut den beiden Weltrekordhaltern des Online-Computerspiels World of Warcraft auf die Finger und auf die Gesichter. Beyond the Game heißt sein Film.
So what do you say, ladies and gentlemen? Are you excited to meet some of the best players in the world right now? Come on, let me hear you. There they are. Let's let this match started.
World of Warcraft ist ein Online-Strategie- und Kampfspiel, an dem weltweit zu jeder Zeit einige Millionen Spieler beteiligt sind. Der Chinese Sky und der Holländer Grubby gehören zur Spielerelite, ihre von Veranstaltern organisierten öffentlichen Duelle locken Fans an wie reale Sportereignisse. Aber was die beiden da machen, wenn sie frenetisch auf ihren Tastaturen herumtippen und mit der Maus klicken, das lässt sich einem Außenstehenden kaum erklären. Jos de Puyter versucht es schon gar nicht.
Ja, es hängt damit zusammen, also ich bin selber kein Spieler, ich bin ein Spieler, aber kein Virtueller. Und eigentlich die wichtigste Ursache, dass ich nicht so sehr eingehe auf das Spiel oder Taktik oder Strategie, hängt damit zusammen, dass, sagen wir, ich würde versuchen, dieses Spiel zu erklären im Film. Dann noch verliere ich den Zuschauer später, weil diese Jungs spielen das auf einer so hohen Ebene und so schnell, dass ich dann trotzdem den Zuschauer verliere, wenn ich auf das Spiel eingehen würde. Weil ich vergleiche es immer mit zum Beispiel Schach. Wir verstehen Schach nicht, wir verstehen die Regel von Schach. Aber ein Spiel zwischen Kasparov und Karpov können wir nicht verstehen. Na so, das ist eigentlich der Vergleich.
Und so zeigt Jos de Puyter in seinem Dokumentarfilm Beyond the Game zwar hin und wieder die fantastischen Figuren, die sich auf dem Bildschirm der Spieler tummeln, aber warum die Kids bei einem bestimmten Manöver jubeln oder stöhnen, wird nicht erklärt.
Ich bin nicht so sehr interessiert, um ein Spiel zu erklären. Nicht? Ich mache Dokumentarfilme immer über Menschen. Ich versuche eigentlich immer, meine Geschichten dort zu finden, wo Menschen etwas erleben, was in einer bestimmten Zeit, die für sie sehr wichtig ist. Und dann will ich dabei sein für eine gewisse Zeit. Und um zu sehen, was passiert. Und also eigentlich ist dies ein Porträt von einer neuen Generation, die eigentlich in zwei Welten lebt. Unsere Welt, was sie die reale Welt nennen, und ihre Welt, was eigentlich eine virtuelle Welt ist, ein Spiel.
Und diese virtuelle Welt, in der sich Elfen und Monster, Menschen und Zombies bekämpfen, bestimmt das Leben der beiden Spitzenspieler.
Was man sieht im Film, ohne dass das eigentlich moralistisch wird, weil ich habe versucht, einfach mal zu schauen, wirklich zu sehen und nicht eine a priori Position dazu einzunehmen. Was man sieht, ist, dass die Entscheidungen im realen Leben eigentlich diktiert werden vom Virtuellen oder vom Spiel.
Jos de Puyters Film macht sehr deutlich, wie dieses Diktat aussieht. So entscheidet sich Grubby gegen die Apartmentwohnung in einer chinesischen Stadt, welche seine Freundin gerne hätte, weil der Internetanschluss da nicht schnell genug ist. Und als Zuschauer frage ich mich, ob und wie dieser Junge seine Gedankengänge reflektiert.
Sie haben genau die Gedanken genannt jetzt. Das sind Gedanken, nicht? Das sind Reflexionen. Nur die Entscheidung ist anders, als sagen wir, unsere Generation erwarten würde. Das hat eine Form von Tragik, vielleicht nicht. Aber ich mag die Szenen so, wie sie sind, weil die sind echt. Das Appartement, das Grubby sich anschaut zusammen mit seiner Freundin in China, ist wunderbar, nicht? Und sie stehen vor dem Fenster und gucken nach außen und sehen da tatsächlich ein Swimmingpool. Und ganz kurz sagt er, da gibt es Platz für unsere Kinder, die noch nicht da sind, nicht? Zu spielen. Das ist so eine kleine Überlegung über eine Zukunft in der realen Welt. Aber dann schaltet er einfach um, weil was wir nicht sehen, nämlich Internet-Connections, die sind wahrscheinlich nicht gut genug. Also der Ping, die Millisekunde, die man braucht, um tatsächlich mitzumachen in diesem Spiel, wenn es online gespielt wird, da ist er nicht sicher. Und diese Millisekunde spielt eine Rolle im Leben, eine entscheidende Rolle.
Die beiden Spitzenspieler führen ein Jet-Set-Leben und haben ein gutes Einkommen. Allerdings ist ihre Welt nur wenig mehr als 3 Jahre alt und sie haben keine Ahnung, wie viel Zukunft ihnen darin beschieden ist. Mad Frog, einer ihrer Vorgänger bei den Spitzenspielern, hat bereits aufgegeben.
Man sieht, dass diese Revolution, diese digitale, virtuelle Revolution, frisst natürlich wie alle Revolutionen ihre Kinder. Aber diese Revolution tut das ganz schnell. Und das ist passiert mit Mad Frog. Und er hat Schwierigkeiten, wie er selber sagt, aufs Neue einzusteigen im realen Leben. Also was er erklärt, dass es zu viele Zeitlinien gibt für seine Charaktere. Er spielt Undead. Und es war einfach zu schwer, nicht? Im Kopf.
Man sieht, wie die Finger der beiden Jungen über die Tastatur fliegen. Man sieht ihre vom Bildschirm beleuchteten Gesichter. Dass sie Meister sind in dem, was sie machen, suggeriert die Bewunderung ihrer Fans und die Punktezahl, die sie im Spiel holen.
Der Film stellt die Frage auch, wer spielt hier jetzt? Spielen diese Jungs ein Spiel? Oder spielt das Spiel diese Jungs? Das ist, was ich untersuchen will im Film. Es hat, irgendwie ist es eine strukturalistische Ansicht, nicht? Es hat Sprachphilosophen gegeben, Linguisten, die gesagt haben, okay, sprechen wir die Sprache oder spricht die Sprache uns? Nicht? Das ist so eine Sache von Determinierung, die es immer gibt im Leben. Und innerhalb dieser Frage habe ich versucht zu untersuchen, wie ein Leben von einer neuen Generation sich bewegt. Es ist irgendwie ein Bildungsroman, nicht, der Film. Es ist klein, aber trotzdem. Eigentlich in der Geschichte, in der Filmgeschichte sieht man immer ein Western zum Beispiel. Ich habe versucht eigentlich, es ist ein Western. Nicht? Am Ende gibt es ein Shootout zwischen zwei verschiedenen Charakteren. Eigentlich, das ist es eigentlich. Aber es ist ein Cyber-Western. Aber der Western, der hat etwas zu tun mit was später, The Road Movie. Ja? Und The Road Movie, ein Weg, hat einfach mit einem Bildungsroman zu tun. Das ist das filmische Äquivalent des Bildungsromans.
Dass die virtuelle Welt der sogenannten Realen ihren Stempel aufdrückt, zeigt sich an dem, was die chinesischen Eltern von Sky erzählen. Sie hätten ihren Sohn immer wieder vom Bildschirm weggeholt, ihn gar verprügelt, weil es sich nicht gehöre, dass man den Eltern nicht gehorcht. Aber er sei stur geblieben. Und jetzt, da er mit dem Game reich und berühmt geworden ist, sind sie plötzlich stolz auf seinen Ungehorsam.
Ja, das ist interessant, nicht? So ist das Leben.
Ja. Die virtuelle Welt von World of Warcraft hat zwar ein sogenanntes Interface, die Landschaft der Spieloberfläche auf dem Bildschirm, aber mit der lässt sich nichts erklären, sagt Josh de Pütter.
Wissen Sie, ich habe mich, während dass ich am Filmen war, realisierte mich eigentlich ganz plötzlich, dass diese Spieler spielen. Und das ist, was sie tun. Nicht? Die sind Jungs, sie sitzen bei einem Computer und das ist, was sie machen. Sie machen auch nichts anderes. Also halbwegs, ich war halbwegs, denke ich, und dann habe ich realisiert, oh, gut, also wie sieht mein Material aus? Was habe ich jetzt? Ich habe Gesichter. Das ist, was ich habe. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn ich jetzt ein wirklicher Künstler wäre, was ich nicht bin, ich bin nur ein Story, ich mache Geschichten, aber ein wirklicher Künstler, ich habe gedacht, gut, also ich mache einen Film über Gesichter, das ist es. Nicht Johann van der Keuken, mein Landsmann, der hat einen ganz berühmten Film einmal gemacht, der hieß Face Value. Nicht? Was sieht man auf Gesichter? Und da gibt es mehrere Leute, die ich sehr bewundere, vor allem zum Beispiel Atavast Pelechan, ein russischer Filmemacher, der hat auch von Astronauten, nicht? Aber 70 Minuten lang, nur die Gesichter, nicht? Und ich habe gedacht, ich bin wie ihm. Die sind diese Astronauten unserer Zeit, Pioniere. Aber dann, ich bin nicht so groß wie die. Und dann habe ich eine Geschichte gemacht. Ja, ja.
Aber mit Gesichtern kann man nicht nur eine Geschichte erzählen, man kann Gesichter auch Geschichte erklären lassen. Das hat der Kanadier Richard Brouillette gemacht mit seinem Film L'Encerclement, die Umzingelung. Und das hat ihm gestern den großen Preis der Vision du Réel in Nyon eingetragen. In 10 Kapiteln erklären 13 Vordenker und Kritiker des Neoliberalismus diese Gesellschafts- und Wirtschaftstheorie. Über die Sprachgrenzen hinaus bekannte Leute wie Noam Chomsky, Susan George oder Ignacio Ramonet, aber auch weniger bekannte, die sich mit ihrem rhetorischen Feuer dennoch sehr schnell ins Zuschauergedächtnis einbrennen. »Ich habe immer das Denken geliebt«, sagt Filmemacher Richard Brouillette, »und ursprünglich wollte ich einen Film über die Niederlage des Denkens machen«, über den Umstand, dass unsere Erziehungssysteme immer mehr zu Ausbildungssystemen werden, welche statt für ein selbstständiges Denken eher für die Bedürfnisse der Wirtschaft sorgen.
J'ai toujours beaucoup aimé les idées, les intellectuels, la pensée. Et d'ailleurs, le projet de départ était un film sur la défaite de la pensée, sur le fait que, par exemple, le système d'éducation est de plus en plus transformé en système de formation professionnelle pour les besoins de l'industrie, plutôt que d'offrir une solide formation de base qui forme l'esprit critique et puis l'esprit civique citoyen. Voilà.
12 Jahre hat Brouillette an dem Film L'Encerclement gearbeitet, der im Wesentlichen aus sogenannten Talking Heads besteht, aus redenden Köpfen, aus fixen Einstellungen auf 13 Leute, welche reden insgesamt 160 Minuten lang. Ich hatte Angst vor dem, was ich als visuelle Schmiermittel bezeichne, sagt er. Archivaufnahmen oder Grafiken, die letztlich die Zuschauer nur vom Wesentlichen ablenken, vom Wort und den Ideen.
J'ai eu très peu recours à ce que j'appelle du lubrifiant visuel, c'est-à-dire des images d'archives illustratives, des statistiques ou des choses qui distraient finalement le spectateur de l'essentiel qui pour moi est la parole et les idées.
Ganz sparsam setzt Brouillette einige wenige Archivaufnahmen von Soldaten, Politikern oder auch Dokumenten ein. Und der Film wird von weißen Zwischentiteln auf schwarzem Grund ganz streng gegliedert, nach der traditionellen Art der Stummfilme. Und dazu passt auch die von Eric Morin komponierte Musik, welche dem von Eric Satie beschriebenen Prinzip der Möbliermusik entspricht, wie Richard Brouillette erklärt. Musik, die dafür komponiert sei, dass man ihr nicht zuhört.
La musique, on peut l'entendre essentiellement sur des intertitres, à une exception. Et donc, il faut que le spectateur lise ces intertitres. Sans être trop dérangé par la musique, parce que sinon on n'arrive pas à notre but si le spectateur n'arrive pas à lire les intertitres. Donc on est parti un peu du principe d'Eric Satie, qui a composé des pièces qui s'appellent « Musique d'ameublement ». C'est de la musique qui est composée pour qu'on ne l'écoute pas.
Und so helfen die strengen, an Stummfilmdramatik gemahnenden Klaviertöne effektiv bei der Gliederung und beim Lesen der Kapitel-Zwischentitel.
it's rather striking to see how every element of the neoliberal package.
Es ist ziemlich verblüffend zu sehen, wie jedes Element der neoliberalen Agenda darauf abzielt, die Demokratie zu unterlaufen. Dies erklärt der 80-jährige Noam Chomsky in Richard Brouillettes L'Encerclement. Und als Zuschauer im Kino hängt man an seinen Lippen. Nicht zuletzt, weil Richard Brouillette seine Talking Heads und die Kapitel seines Films so gut organisiert hat, dass man das 160-minütige Seminar fast schon mühelos aufzunehmen glaubt. Nur schon das rednerische Feuer der einzelnen Protagonisten trägt einen auf einen gedanklichen Höhenflug. Hier zum Beispiel der französische Ökonom Bernard Maris, besser bekannt unter seinem Pseudonym Oncle Bernard, dessen sprachlicher Duktus einem sogar ohne Übersetzung und Verständnis dessen, was er sagt, einfach mitreißt, wie ein Fluss. Dabei hilft natürlich sein Gesichtsausdruck und die Art, wie er mit seinen Armen gestikuliert.
C'est pas de l'échange désintéressé qui fait que c'est les gentils indigènes qui commercent avec les gentils conquistadors. Ça s'est pas passé comme ça. Ça se passe jamais comme ça. C'est des conquistadors qui arrivent et qui tuent tout le monde. Et puis après le commerce arrive comme une deuxième étape de pacification. Mais d'abord, dans le commerce international qui est la matrice du commerce. Hein, le commerce, c'est pas la. Ça aussi, c'est une idée reçue. C'est pas le village qui échange. Ensuite, c'est la ville qui échange. Ensuite, c'est la région. Ensuite, c'est la nation. Ensuite, c'est les nations qui échangent entre elles. Non, ça s'est jamais passé comme ça.
L'encerclement, la démocratie dans les raies du néolibéralisme, so der volle Titel des Films, ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie man aus der berüchtigsten Form des Dokumentarfilms, jener mit den sprechenden Köpfen, mit Geschick und natürlich den richtigen Rednern ein Ideenerlebnis machen kann, ohne dabei, wie unser Fernsehalltag, sogenannte Symbolbilder als visuelles Schmiermittel einzusetzen. The Sound of Insects heißt der neue Film des Schweizers Peter Lirchti. Aufzeichnung einer Mumie. Er folgt den Tagebuchaufzeichnungen eines Mannes, der sich im Wald in einem Zelt aus Plastikplanen über mehr als 60 Tage hinweg zu Tode gehungert hat.
Der Film ist im Grunde genommen die dritte Bearbeitung. Am Anfang steht einfach ein forensischer Bericht irgendwo in Tokio, von dem ich nichts weiß. Das ist nur, steht am Schluss der fiktionalen Bearbeitung durch den Schriftsteller Masahiko Shimada. Da steht am Schluss die Widmung, dass er das aufgrund einer wahren Begebenheit, dass er aus dem Kriminalarchiv in Tokio da gefunden hat. Und ich wiederum habe diese fiktionale Bearbeitung ein Stück weit versucht zurückzuführen in ein, in Anführungszeichen, dokumentarisches Erleben oder Nacherleben. Ich habe versucht, das zu rekonstruieren als Gefühl.
Die Bilder, welche Lirchti zeigt, suggerieren den inneren und äußeren Blick des Mannes. Wald, Bäume, Boden, der Blick durch eine Plastikplane auf die daraufliegenden Tannennadeln oder Regentropfen.
Erster Tag, 7. August. Ich habe aufgehört zu essen. Letzte Mahlzeit an einem Imbissstand in der Stadt. Obwohl es das letzte Mal war, konnte ich nicht mehr essen als sonst. Weil es billig war, blieb mir eine ganze Menge Geld übrig. Es heißt, Geld könne im Notfall immer gebraucht werden. Doch da der Notfall bei mir bereits eingetreten war, verspielte ich den Rest im Spielsalon. Alles, was ich für meinen Selbstmord brauchte, war schon im Rucksack verstaut. Doch sicherheitshalber ging ich in den Supermarkt, um noch Verschiedenes einzukaufen. Kerzen, Batterien für das Radio, einen Schlauch, einen Trichter, Magentabletten, Kölnisch Wasser, Rasierzeug, Spiegel und so weiter. Der Ort, den ich für die ungestörte Ausführung meines Plans ausgewählt habe, ist ein Waldstück im nördlichen Hochmoor. Nicht, dass ich zu dieser Gegend eine besondere Beziehung hätte. Ich kam nur einmal als Student hierher und dachte mir schon damals, das wäre ein guter Platz zum Sterben.
Es gab natürlich am Anfang ein paar grundsätzliche Überlegungen. Also will ich da einen Schauspieler engagieren, der dann eigentlich immer magerer wird und am Schluss eigentlich dann via Maskenbildner zur Mumie. Für mich war das von Anfang an völlig klar, nicht nur wegen dieser schwierigen Verhältnisse, sondern ich will das nicht. Ich will nicht, dass man zuschauen kann und sich in dem Sinne auch distanzieren zur Geschichte, sondern dass man wirklich nachvollziehen muss, wenn man in den Film einsteigt, muss man das auch mit, muss man mitgehen. Ich sehe das aber nicht so, dass jetzt die Kamera einfach nur im Kopf des Protagonisten sitzt und so in dem Sinne auch durch seine Augen sieht, sondern ich selber bin da. Ich als Autor, als Filmemacher bin da hingegangen und versuche das nachzuvollziehen und nachzuerzählen. So wie ich das nicht nur in meinem Kopf, sondern auch in meinem Herzen, also vom Gefühl her, empfinde, was für mich wichtig ist und das möglichst authentisch weiter zu transportieren, das würde ich als den dokumentarischen Teil bezeichnen des Films. Alles andere ist natürlich sehr fiktional und auch bewusst so übernommen.
Zu den Waldbildern kommt dann eine Ebene von Visionen oder Traumbildern oder Erinnerungen des Mannes, auch schemenhaft und natürlich die Tonspur und die Musik, welche eine durchgehende Einheit bilden. Das geht so weit, dass zwischendurch das schwitzende Gesicht des Sängers Christoph Homberger die Leinwand füllt, das Mikrofon dicht an den Lippen.
Ich habe geträumt, alle meine verflossenen Freundinnen tanzen nackt einen Reigen.
Ich hatte das im Konzept, dass ich die Musik, dass die Musik auch eine physische Komponente hat und nicht nur eine akustische. Und der Mann, was mir entgegenkam bei diesem Konzept, ist, dass der Protagonist offensichtlich ein Bildungsbürger war, der Musik liebte, der Konzerte besuchte, der einen sehr direkten Zugang zu dieser Musik hatte. Das half mir auch dabei, diesen physischen Aspekt der Musik mit einzubeziehen und über das Gesicht des doch sehr korpulenten Homberger, sein Schwitzen, das Leiden auch am Singen, also das hineinzunehmen und damit etwas zu visualisieren, was dann wiederum transzendiert zurück in den Wald, nicht zu dieser physischen Präsenz der Natur. Das hat mich interessiert an diesem Aspekt.
An Tagen habe ich diese Heiligen nun eingeholt. Nur habe ich nicht die geringste Erleuchtung erfahren. Aber die müssen über unglaubliche Kräfte verfügt haben, da sie nach 40 Tagen Fasten auf ihren eigenen zwei Füßen zum Volk zurückgekehrt sind. Ich kann nicht mehr gehen. Ich kann nur noch warten, bis ich zur Leiche werde. Nicht, dass ich den Ehrgeiz hätte, ein Heiliger oder so etwas zu werden. Doch ich wünschte, ich hätte meine Beine besser trainiert. Da ich erwartet hatte, irgendwann bettlägerig zu werden, habe ich mit einer speziell konstruierten Toilette vorgesorgt. Unter dem Bett habe ich einen großen Trichter samt Deckel befestigt und mit einem Schlauch verbunden, der in die Abflussrinne führt, welche ich rund um die Hütte gegraben hatte. Mein Penis ist ganz verschrumpelt und bietet einen erbärmlichen Anblick. Beim Urinieren fallen nur noch vereinzelte Tropfen.
Es führt kein Weg darum herum. Dieser sterbende Mann im Wald leidet und er ist stolz darauf, wie ein Künstler auf sein Werk.
Ich glaube, dass ein Teil dieses, sagen wir, dieser masochistischen Grundanlage, dieses Versuchs, ist natürlich, über das Leiden die Empfindung zu schärfen, nicht? Was eine uralte Geschichte ist. Also die Befriedigung nach einer sehr starken Anstrengung oder auch körperlichen, physischen Leistung bis hin eben zum physischen Leiden. Das ist sicher ein Aspekt. Für mich ist der andere Aspekt aber auch sehr wichtig. Es ist sicher kein Zufall, dass diese Form des Leidens schon immer auch eine Form, also des physischen Leidens, des, eine Form der spirituellen Praxis war. Also bis hin zu diesen buddhistischen Mönchen, die sich da auch zu Tode gehungert haben. Also die Selbstmumifizierung war bei gewissen Tibetern auch eine spirituelle Praxis, ne?
Könnte man also sagen, Liechti dient diese Askese des Hungerkünstlers als Mittel zur Bilderfindung?
Ja. Ja, das könnte man. Bestimmt, also die Askese, wenn man Askese, also ich selber sehe mich eben gar nicht als Asketen. Also ich möchte deshalb jetzt das nicht direkt auf den Film anwenden. Aber ich denke, wenn man Askese auch als Reduktion, auf Beschränkung der Mittel, auf Konzentration, auf etwas, ganz weniges versteht, dann explodiert da ein neuer Kosmos, der einen ungeheuren Reichtum entwickelt. Und ich glaube, das ist etwas, wo sich diese Form der Askese, Meditation und auch Ekstase dann begegnen in einem Moment, der eine Art, der sehr viel mit dem Leben oder der Essenz des Lebens zu tun hat. Und ich glaube, dass es darum geht bei diesem Film. Es geht um das Leben und nicht um das Sterben.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.